Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
When my husband disappeared.
Als mein Mann verschwunden ist, haben seine Anwaltskollegen vor lauter Angst Reis ausgenommen. Dies ist keineswegs zum ersten Mal geschehen. Aber das Verschwinden meines Mannes ist der erste Fall, der vor Gericht gekommen ist. Andere Familien haben große Angst und wagen nicht, Gerechtigkeit einzufordern. Hinzu kommt, dass die meisten Thailänder Buddhisten sind und alles, was geschieht, als ihr Karma, als schicksalhaft betrachten.
Minderheit in Angst. Muslime in Thailand. Eine Sendung von Margarete Blümel.
Am 12. März 2004 ist der Menschenrechtsanwalt Somchai Nilapayit verschwunden.
Seitdem pendelt seine Frau, die thailändische Muslimin Ankana Nilapayit, regelmäßig zwischen Bangkok und den südlichen Provinzen Yala, Narathiwat und Paterni hin und her. Um die Hintergründe der mutmaßlichen Ermordung ihres Mannes aufzuklären und um ihren Glaubensbrüdern und Schwestern beizustehen.
In dieser Region Thailands leben etwa 1,8 Millionen Muslime. Seit langem kämpfen Rebellengruppen aus ihren Reihen hier für einen eigenen Staat.
Im Zusammenhang mit diesen Auseinandersetzungen sind im tiefen Süden Thailands viele tausend Menschen umgekommen. Nicht nur, weil die Separatisten vor Mord und Totschlag nicht zurückschrecken, sondern auch, weil die staatlichen Sicherheitskräfte muslimische Dorfbewohner nicht selten willkürlich verhaften, foltern und verschwinden lassen.
In the south of Thailand.
Wie viele Menschen aus dem Süden dadurch ums Leben gekommen sind, lässt sich nicht exakt beziffern. Der UNO liegen für ganz Thailand 82 dokumentierte Fälle verschwundener Personen vor. Wo auch immer ich mich aber umhöre, sagt man mir, dass die Zahl erheblich höher sein muss, weil die Angehörigen der Polizei nicht trauen und die Verschwundenen deshalb nicht melden.
Von den thailändischen Medien wird alles, was ein schlechtes Licht auf die Regierung oder das Königshaus werfen könnte, totgeschwiegen.
Somchai had gone public with claims his clients had been tortured while in detention.
Deshalb schaltete Ankana Nilapayit auf der Suche nach dem Verbleib ihres Mannes den arabischen Sender Al Jazeera ein.
She knew something was wrong.
Kurz bevor er verschwand, hatte Somchai Nilapayit 5 muslimische Klienten betreut, die der Anstiftung zum Aufstand in einem Armeelager in Südthailand bezichtigt wurden. Als Vertreter der Angeklagten hatte der Anwalt für Freispruch plädiert. Als langjähriger Kenner der Sachlage im von Unruhen geplagten Süden appellierte er an die Armee, das kurz zuvor verhängte Kriegsrecht in der Region aufzuheben. Dies und der wiederholte Einsatz für seine Glaubensbrüder, die sich an ihn wandten, weil sie von Polizisten und Armeemitgliedern misshandelt und gefoltert worden waren, hatte Somchai Nilapayit immer wieder Morddrohungen eingebracht.
In den 16 Jahren seit seinem Verschwinden ist aus der Hausfrau und Mutter Ankana Nilapayit eine engagierte Verfechterin der Menschenrechte geworden. Sie spricht sich gegen die grausame Praktik der Rote-Fass-Morde aus. Dabei stecken Regierungskräfte, Dissidenten, Aktivisten oder muslimische Rebellen in rote Fässer und verbrennen sie, nicht selten noch lebendig. Und sie hat eine Stiftung gegründet, die vor allem Menschenrechtsverstöße in Südthailand dokumentiert, den davon betroffenen Muslimen Rechtsbelehrung erteilt und ihnen Anwälte an die Seite stellt.
The state officer, they love to use this way to damage all the evidence.
Die Staatsbeamten vernichten alle Beweismittel. Auch die Leichen lassen sie verschwinden. Wie traumatisierend das für die Angehörigen ist, interessiert sie nicht im geringsten. Wenn wir wollen, dass all das aufhört, dürfen wir unsere Augen nicht länger davor verschließen. Sonst wird es immer so weitergehen.
In dem nicht enden wollenden Konflikt im tiefen Süden Thailands kamen und kommen sowohl Buddhisten als auch Muslime zu Tode. Die in der Region lebenden Buddhisten sind den muslimischen Rebellen ein Dorn im Auge, weil sie der 94% Bevölkerungsmehrheit Thailands angehören und damit als Feinde gelten. Muslime wiederum werden von den muslimischen Rebellen attackiert, wenn der Verdacht besteht, sie könnten mit der Zentralregierung in Bangkok kooperieren. Konflikte bestehen also sowohl zwischen verschiedenen Religionen als auch innerhalb der muslimischen Bevölkerung. Von einer muslimischen Gemeinschaft kann man nicht sprechen.
Seit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das damals Siam genannte Thailand, das Sultanat Pattani einnahm, sei die Region nicht mehr zur Ruhe gekommen, sagt der Konfliktforscher Matthew Wheeler von der Crisis Group Southeast Asia.
In den südlichen Provinzen Pattani, Narathiwat und Yala leben besonders viele Muslime, aus deren Reihen in den 1960er Jahren eine Rebellenformation entstanden ist. Die muslimischen Aufständischen aus Thailands Süden sind Teil einer Befreiungsbewegung, die damals weltweit ihre Kreise zog. Die malaiischen Muslime sahen es so: Nicht sie waren nach Thailand, nein, Thailand war zu ihnen gekommen. Im Zuge einer Vereinnahmung, indem man sie kolonialisierte. Die muslimischen Rebellen greifen also zu den Waffen, weil sie sich in einem nationalen Freiheitskampf wähnen, dem Kampf um einen unabhängigen malaiischen Staat in den südlichen Provinzen.
Pattani war bis zur Einnahme durch das heute Thailand genannte Siam ein unabhängiger Staat, dessen Bewohner in der Mehrzahl muslimische Malaien waren.
Nach einem Aufstand schuf die Zentralregierung Fakten, indem sie mehrere hundert buddhistische Familien in der Region ansiedelte. In der Folge führte dies immer wieder zu ethnisch-religiösen Konflikten, derer sich die militanten Kräfte unter den Muslimen von Beginn an gern bedienten.
Doch während die Separatisten den Kampf um die Unabhängigkeit vom buddhistischen Zentralstaat mit aller Härte und Gewalt führen, sind viele andere Muslime aus dem Süden nicht nur mit der Wahl der Mittel nicht einverstanden. Sie wollen vor allem, dass die Scharmützel endlich aufhören und dass sie ihre malaiische Kultur und ihren eigenen Dialekt pflegen dürfen.
Verschiedene thailändische Regierungen haben in der Vergangenheit versucht, die Malai-Muslime zu assimilieren. Der Ansatz war, sie dazu zu bringen, ihre alte Identität zugunsten einer neuen, einer Thai-Identität aufzugeben. In den 1940er Jahren etwa gab es dazu einen Potpourri von Kleidungsvorschriften für die Muslime im Süden. Außerdem wollte man ihnen vorschreiben, wie sie zu sprechen und sich zu verhalten hätten, um als Vertreter des modernen thailändischen Staates durchzugehen. Das sorgte unter den Muslimen für Groll und schürte die Abneigung, die sie dem Staat gegenüber hegten. In den 1960er Jahren versuchte man, auf die Islamschulen, die Pondoks, einzuwirken. Diese sind ein Hort der Traditionen und Glaubensvorstellungen der malaiischen Muslime. Und die Versuche, die Pondoks zu beschränken, brachten Angst und Verunsicherung hervor. Seit etwa 50 Jahren fährt die Zentralregierung aber zumindest offiziell einen anderen Kurs. Im Zuge dessen sollen aus den malaiischen Muslimen sogenannte Thai-Muslime werden.
Dieser bis heute nicht definierte Ansatz entschärfte die Situation zwar, ergänzt der Sicherheitsberater Don Patan von der Asia Foundation, aber ein solches Lippenbekenntnis trage nicht dazu bei, den Muslimen in Thailands Süden das Gefühl zu nehmen, Bürger zweiter Klasse zu sein.
They refuse to acknowledge this is a conflict.
Das Regime erkennt nicht einmal an, dass es sich hier um einen Konflikt handelt. Die malaiischen Muslime im Süden werden schlicht als undankbar dargestellt, als Menschen, die das thailändische Staatskonzept nicht anerkennen wollen. Und die Rebellen, die als eine Horde Krimineller bezeichnet werden, natürlich an erster Stelle. Dem gängigen Narrativ nicht zu folgen, rächt sich, weil unsere Mehrheit hierzulande ausgesprochen hart und unversöhnlich sein kann, vor allem, wenn das Staatskonzept in Zweifel gezogen wird. Das Gerüst dieses Konstrukts bilden die Monarchie, die Religion und die Nation. Streng genommen sind die meisten thailändischen Staatsbürger aber nicht einmal Thailänder, weil sie nicht zu einer der vier anerkannten ethnischen Gruppen gehören. Dieses Land ist ein Schmelztiegel.
So it's a melting pot.
Ein Großteil dieser Bevölkerungsgruppen, die nicht per se Thai sind, zum Beispiel Chinesen, Khmers, Personen, die aus Myanmar kommen, diese Gruppierungen wurden sehr erfolgreich in Thailand integriert.
So der Soziologe und Konfliktberater Norbert Ropers.
Die einzige bemerkenswerte Nicht-Thai-Gruppe in Thailand sind die Malay-Muslims aus dem Süden des Landes. Und in der Hinsicht kann man sagen, dass dieses die einzige Gruppe ist, bei der es der thailändischen politischen Elite nicht gelungen ist, sie in den Staat zu integrieren.
Umso schlimmer, dass die zu ihnen gehörenden Rebellentruppen ihren Glaubensschwestern und Brüdern einen Bärendienst erwiesen, indem sie einen blutigen Kampf mit vielen Toten führten.
Das Problem ist, die Widerstandsbewegung der Malay-Muslime im Süden drückt sich auch in Anschlägen gegen den Staat aus. Das heißt, sie stellen das Gewaltmonopol des Staates in Frage. Und das ist aus ihrer Sicht das wichtigste Instrument, das sie haben, um ihre eigenen Forderungen nach Selbstbestimmung zu unterstreichen. Aber letztlich können diese Konflikte nur beigelegt werden, wenn Kompromisse eingegangen werden.
Der Sicherheitsberater Don Patan von der Asia Foundation.
Die Inder dagegen etwa, die Pakistaner oder die chinesischen Muslime, alle haben sich praktisch nahtlos eingefügt. Aber vergessen Sie bitte nicht, sie alle sind aus anderen Ländern hierher gekommen. Für die Patani-Malayen dagegen ist diese Region ihre Heimat.
Die Provinzen, in denen sie leben, sind wirtschaftlich kaum entwickelt. Das in Bangkok residierende Regime schenkt Geld und Aufmerksamkeit lieber der Hauptstadt und den touristischen Metropolen des Landes. Die meisten thailändischen Muslime seien arm und viele ihrer Kinder hätten keinen Zugang zur Schulausbildung, betont Matthew Wheeler.
Die Muslime im tiefen Süden weisen einen deutlich niedrigeren Bildungsstand auf als die Buddhisten in der Region. Das korrespondiert mit der wirtschaftlichen Situation der muslimischen Bevölkerung und mit ihrem Einkommen. Die drei südlichen Provinzen, in denen überwiegend Muslime leben, gehören definitiv zu den ärmeren Gebieten des Landes.
Die Situation der im tiefen Süden Thailands lebenden Muslime ist also unverändert schlecht. Dies und die Tatsache, dass der Konflikt zwischen Bangkok und dem muslimischen Süden bis heute nicht gelöst werden konnte, beruht nicht zuletzt auch auf den problematischen politischen Verhältnissen. Seit 1932, mit Beendigung der absoluten Monarchie, wurde in Thailand 13 Mal die Regierung gestürzt. Keine dieser Regierungen konnte sich über Strategien zur Beilegung der Auseinandersetzungen einig werden. Nach dem Sturz von Ministerpräsident Thaksin Shinawatra durch das Militär im Jahre 2006 geriet das langwährende Zerwürfnis dann fast völlig in den Hintergrund, weil Thaksins Anhänger, die sogenannten Rothemden, und ihre Kontrahenten, die Gelbhemden, Thailands Innenpolitik in Atem hielten. Bis Thaksins Schwester und Nachfolgerin 2013 einen neuen Anlauf nahm. Yingluck Shinawatra brachte Vertreter aus den Reihen der Muslime, der Regierung und Vermittler aus dem Nachbarland Malaysia an einen Tisch. Und wenn es in dieser nicht enden wollenden Auseinandersetzung dennoch einen Hoffnungsschimmer gäbe, darin sind Matthew Wheeler, Norbert Ropers und Don Patan sich einig, dann liege das an den erst in diesem Jahr wieder aufgenommenen Friedensgesprächen, die momentan nur der Corona-Krise wegen ausgesetzt sind. Matthew Wheeler erklärt.
There's been some form of dialogue between Malay Muslim militants and the Thai government.
Seit 2013 gibt es diesen Dialog zwischen den militanten muslimischen Gruppen und der Zentralregierung. Bemerkenswert ist, dass neuerdings auch wieder Vertreter der größten Rebellenformation, der BRN, am Tisch sitzen, was in den letzten 5 Jahren nur selten der Fall war. Das Jahr begann mit einem Gespräch am 20. Januar und Folgetreffen der beiden Delegationen am 2. und 3. März.
Die große Frage ist, wäre die Widerstandsbewegung damit einverstanden, dass eine Selbstbestimmung auch innerhalb eines thailändischen Staates erfolgen kann? In dieser Hinsicht ist die thailändische politische Elite bisher extrem zurückhaltend gewesen. Die Botschaft an die Widerstandsbewegung ist, wir sind ein einheitlicher Staat und was immer verhandelt werden kann, kann nur verhandelt werden im Rahmen der aktuellen thailändischen Verfassung. Auf diese Weise eine Lösung des Konfliktes zu finden, kann man sich nur in sehr kurzen, schmalen Schritten vorstellen.
Die Zentralregierung sollte ihr bisheriges Narrativ endlich erweitern. Ein Beispiel nur, die Sprachenpolitik. Warum nicht neben dem Thai das Malaiische als Zweitsprache einführen? Das wäre zum einen sehr praktisch, weil im Süden, wo ich lebe, die meisten Leute nicht gut Thai sprechen können. Zum anderen aber würde man damit die Menschen vor Ort für sich gewinnen.
Und noch etwas, sagt Don Patan. Gerade jetzt, da die wichtigste Rebellengruppe BRN an den Friedensgesprächen teilnehme, sei es ein Muss, internationale Mediatoren dabei zu haben.
Vergessen wir nicht, die BRN folgt strengen religiösen Richtlinien. Die Mitglieder dieser Gruppierung kennen sich mit dem Koran aus und wissen, was sie wollen. Aber sie haben keinerlei Erfahrung damit, wie bindende Vereinbarungen ausgehandelt und umgesetzt werden. Da könnte die internationale Gemeinschaft vermitteln. Denn was nutzt es, Verträge mit einem Partner abzuschließen, der nach 2-3 Jahren wieder den bewaffneten Kampf aufnimmt? Und das nur, weil man auf einmal realisiert, was man sich da eingebrockt hat.
Was man sich da eingebrockt hat, lässt sich nach Ansicht des Konfliktforschers Matthew Wheeler nur schrittweise entschärfen.
Ein verheißungsvoller Lösungsansatz könnte die Dezentralisierung Thailands sein. Das System besteht seit über 100 Jahren unverändert. Thailand ist ein zentralisierter Staat. Die Provinzen des Landes werden von Gouverneuren geführt, die Bangkok unterstellt und nicht weisungsbefugt sind. Die meisten, denen die Problematik mit den Muslimen geläufig ist, sind sich darin einig, dass eine Dezentralisation diesen Konflikt deutlich entschärft. Schärfen könnte, weil man sich dann in den betroffenen Provinzen der individuellen Bedürfnisse der Menschen besser annehmen könnte. Zugleich würde damit ihr Zugehörigkeitsgefühl gestärkt. Sie würden in einer Provinz und in einem Staat leben, von dem sie gehört werden, in dem sie eine Stimme haben.
So würden auf lange Sicht auch nur schwer erfüllbare separatistische Bestrebungen keine Nahrung mehr finden, betont Matthew Wheeler.
Zugleich bliebe so auch die territoriale Integrität Thailands gewahrt. Ein wichtiger Punkt, denn eine Dezentralisierung wäre verfassungskonform. Über kurz oder lang könnte dies der Weg sein, der endlich Frieden in die Region bringt. Die Lösung für einen Konflikt, der über so viele Jahre hinweg großes Leid erzeugt hat.
Sie hörten Minderheit in Angst, Muslime in Thailand, eine Sendung von Margarete Blümel. Es sprachen Rebecca Madita Hund, Andreas Potulski, Christiane Florin, Rainer Delventhal. Technik Marcel Christmann, Regie Rainer Delventhal. Redaktion: Christiane Florin. Deutschlandfunk 2020.